Noch ein Krieg, noch eine Front. Israel greift den Iran an. Der Iran feuert zurück. Warum jetzt? Was heißt dieser neue Krieg für den Nahen Osten und die ganze Welt? Das erklärt uns Bettina Meyer. Sie ist Korrespondentin in Tel Aviv und erlebt die Raketeneinschläge gerade vor Ort selbst mit. Aus dem Schutzraum heraus erzählt sie auch, was das alles zu tun hat mit einem Löwen und einer Schlange. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Das ist unsere Folge für Donnerstag, den 19. Juni. Hallo Bettina.
Ja, hallo.
Wir schalten zu dir nach Tel Aviv am Mittwochmorgen. Wie war die Nacht? Wie geht's dir?
Ich muss sagen, wie jetzt schon in den letzten Nächten, habe ich nicht richtig geschlafen, bin übermüdet. Tatsächlich mussten wir wieder in dieser Nacht mehrmals aufstehen, in den Bunker rennen und wirklich der Dinge harren. Noch heute Nacht hat es wieder mehrere Angriffswellen aus dem Iran gegeben mit direkten Detonationen hier auch vor unserer Wohnung. Das hat teilweise so gewumst, dass wir die Vibration gespürt haben. Und ich habe auch gehört, wie die Fenster geklirrt haben draußen hier vor unserem Bunker. Und man hofft einfach jedes Mal, dass man nicht getroffen wird. Die Anspannung ist groß, wir schlafen wenig und arbeiten viel. Das hilft aber auch, die Arbeit zu machen. Tatsächlich lenkt das ab. Mein Mann und ich, wir sind beide Korrespondenten und wir wechseln uns quasi ab. Schwieriger finde ich das tatsächlich, dem fünfjährigen Kind immer wieder die Situation zu erklären. Wenn man in Deutschland ein Kind nach einer Rakete fragt, denkt es, ja, man kann zum Mond fliegen. Bei uns ist das hier was anderes. Hier wird schon gefragt, wie baue ich denn eine Rakete zusammen? Und warum schießt man die auf andere Menschen?
Diese Einschläge, das sind iranische Gegenschläge nach den Angriffen von Israel. Seit Freitag greift Israel Ziele im Iran an.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.
Danach hat sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in einer Videoansprache an die israelische Bevölkerung gewandt, um zu erklären, warum er diese Angriffe genau jetzt befohlen hat.
For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction.
Wie hast du diese Ansprache, diesen Moment wahrgenommen als jemand, der da selbst vor Ort ist aktuell?
Ja, das größte Wort, was ich jetzt noch im Kopf habe, er hat sehr viele Dinge gesagt, die auch sehr stark Kriegsrhetorik sind natürlich, ist mir im Gedächtnis geblieben. Also der aufstehende Löwe, so hat Israel diesen Angriff auf den Iran genannt.
As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves.
Der aufstehende Löwe ist sozusagen hier das Symbol, dass Israel sich jetzt gegen den großen Erzfeind Iran tatsächlich wehrt, nachdem man nachher 2 Jahre lang schon diesen Krieg hat. Man muss das vielleicht nochmal erklären, dass tatsächlich der Iran hier als Kopf der Schlange gilt, der eigentlich Krieg geführt hat, schon seit 2 Jahren gegen Israel mit den Stellvertretern.
Iran and its proxies try to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th.
Also das sind zum einen die Hamas, die Terrororganisation im Gazastreifen und die Hisbollah im Norden, die Miliz, die als Iraner gilt, die hier auch mit Waffen aus dem Iran immer wieder unterstützt wurde, die den Norden Israels und dann später auch Tel Aviv beschossen hat. Dann die Houthis im Jemen.
We crushed Hamas, we devastated Hisbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen.
Also insofern ist das hier die Erklärung, dass man jetzt den Kopf der Schlange abschlagen will.
Our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction.
Also es ist ja so, dass Benjamin Netanyahu, Israels Premier, sehr gerne immer auch den Vergleich zum Holocaust zieht.
80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime.
Also wenn man diese Sprache so hört, dann sind das keine Angebote zum diplomatischen Geplänkel, sondern das ist jetzt ernst.
Gegen 3:30 Uhr morgens Ortszeit, Explosionen in Teheran, Wohnhäuser werden getroffen. Kurz darauf Rauchwolken in Natanz, einem Standort der iranischen Nuklearanlagen.
Der israelische Angriff trifft den Iran überraschend. Unter den Opfern sollen nach iranischen Angaben auch Zivilisten sein, darunter Kinder. Mehr als 300 Menschen sollen verletzt und mehr als 90 getötet worden sein. Irans Präsident Pezeshkian kündigt Vergeltung an.
Die nukleare Bedrohung durch den Iran, das ist ein wichtiger Aspekt für Israel in Sachen Sicherheit. Das hat auch in Benjamin Netanyahus Rhetorik immer wieder eine Rolle gespielt. Warum hat sich die israelische Regierung genau jetzt zu diesem Angriff entschieden?
Israel hat den Angriff lange vorher geplant. Also diese Pläne liegen seit Jahren in der Schublade. Man hat auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Netanyahu hat das dann so begründet, dass jetzt dieser Zeitpunkt gewählt wurde, weil es 5:12 war, wie er gesagt hat, dass die Anreicherung des Urans im Iran bereits so weit fortgeschritten war, dass der Iran 9 Atombomben hätte bauen können. Wir können das natürlich nicht nachprüfen, das ist erstmal eine Behauptung. Aber tatsächlich sagen das viele hier, dass es schon sehr weit fortgeschritten war. Und hier ist man der Meinung, dass es jetzt richtig war, anzugreifen, bevor tatsächlich Atomsprengköpfe auf solche ballistischen Raketen kommen und die dann hierher kommen. Natürlich ist das nicht alles. Also es gibt hier ja natürlich immer mehrere Seiten der Medaille, wie wir wissen. Natürlich spielen machtpolitische Überlegungen hier auch eine ganz große Rolle. Also zuletzt hatten wir es mit dem Krieg in Gaza ja zu tun. Und da ist Netanyahu einfach nicht wirklich als politischer, konnte er einfach keinen politischen Erfolg verbuchen. Also es hatte zuletzt einen international großen Druck gegeben. Er hat nicht nur von außen Druck bekommen, auch von innen. Also die Bevölkerung ist hier auf die Straße gegangen jede Woche, um gegen ihn zu protestieren, dass er zurücktritt und dass der Krieg endlich beendet werden muss, dass nicht noch mehr Menschen sterben. Er konnte auch sein Kriegsziel nicht erreichen, alle Geiseln zu befreien. Es sind immer noch mehr als 50 Geiseln in Gaza gefangen. Davon leben viele nicht mehr. Und da nächstes Jahr Wahlen sind, muss er jetzt dringend Erfolge vorweisen. Und jetzt ist es so, der Schauplatz hat sich verlagert auf den Iran. Man schaut jetzt dorthin. Auch hier in den israelischen Medien kommt Gaza nur noch am Rande vor. Israel hat ganz offiziell den Iran jetzt zur Hauptfront erklärt. Wenn jetzt tatsächlich Netanyahu dort Erfolge, muss man sagen, also zum Beispiel, dass die Atomanlagen ausgeschaltet werden, das wäre ein Erfolg. Wenn er das verbuchen kann, dann hat er bei den Wahlen auch sehr gute Karten.
Also, Benjamin Netanyahu steht auch innenpolitisch unter Druck, aber Netanyahus Begründung ist der Fortschritt vom Atomprogramm des Irans. Was wissen wir denn? Wie weit ist dieses Atomprogramm denn wirklich fortgeschritten? War das wirklich 5:12, wie Netanyahu sagt?
Also das können wir natürlich von hier jetzt aus Israel nicht überprüfen. Wir haben diese Aussagen von Netanyahu, das hat er auch in dieser Rede gesagt, dass Uran soweit angereichert war, dass es für 9 Atombomben gereicht hätte und dass die in weniger als einem Jahr fertig gewesen wären. Und das lässt sich nicht überprüfen. Ich will aber nicht sagen, dass das nicht stimmt. Also viele Israelis hier glauben, dass das stimmt. Und man muss vielleicht auch mit der Internationalen Atomenergieorganisation sprechen, die ja auch gesagt haben, dass der Iran Uran anreichert und dass das haben wir zuletzt jedenfalls von dort auch gehört, tatsächlich so war, dass hier gegen Regeln verstoßen wurde.
Und du hast gesagt, dieser Präventivschlag, so nennt es Israel, dieser Angriff auf den Iran, der war von langer Hand geplant. Inwiefern war dieses Vorgehen denn eigentlich mit den USA als engsten Verbündeten Israels abgesprochen?
Das ist eine sehr interessante Frage, denn am Anfang sah das ja überhaupt nicht so aus.
Look, I want to have an agreement with Iran. We're fairly close to an agreement.
Es war ja die Situation, dass Donald Trump, der US-Präsident, noch in Verhandlungen war mit dem Iran, um Atomgespräche zu führen, um einen, wie er immer sagt, Deal herbeizuführen.
As long as I think there is an agreement, I don't want them going in, because I think I would blow it. Might help it, actually, but it also could blow it. But we've had very good discussions with Iran.
Es war ja zu dem Zeitpunkt noch ein Gespräch im Oman geplant am Sonntag, aber vorher hat Israel schon angegriffen und das sieht jetzt natürlich für viele so aus, als wäre das eine Überraschung und vielleicht nicht abgestimmt. Aber wir wissen es und das hat Trump hinterher auch gesagt, dass er sehr wohl eingeweiht war, dass das ein Ablenkungsmanöver war, weil man einfach einen Überraschungsmoment gebraucht hat, um anzugreifen, weil man natürlich auch wusste, dass der Iran hier tausende ballistische Raketen auf Israel gerichtet hat, die er abfeuern kann, wenn er ein bisschen Vorbereitungszeit hat. Und insofern hat man eben einen Überraschungsmoment gebraucht und etwas wie Theater gespielt. Tatsächlich war es so, dass auch Trump gesagt hat, er hätte mitgespielt und hätte so ein paar Sachen gesagt, damit es so aussieht, als wäre er noch gesprächsbereit. Er wusste aber von dem Angriff.
They can't have, whether it's going in or not going in, they can't have a nuclear weapon. I prefer the more friendly path.
Auf Israels Angriff hat der Iran unmittelbar reagiert und feuert seit Tagen ebenfalls Raketen auf Israel. Es ist nicht das erste Mal seit der Invasion in Gaza, dass Raketen zwischen diesen beiden Ländern fliegen. Inwiefern hat jetzt diese Form der Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel eine neue Dimension?
Ja, in den letzten Tagen habe ich mit vielen Menschen gesprochen an den Einschlagsstellen, mit Menschen, die selbst betroffen sind, die jetzt ihr Hab und Gut packen müssen, in Hotels leben. Das sind mittlerweile über 1000 Menschen jetzt hier obdachlos. Das ist immer noch kein Vergleich natürlich mit, das muss man immer auch wieder deutlich sagen, mit den Menschen in Gaza, die überhaupt nichts mehr haben. Oder vielleicht auch jetzt den Menschen in Teheran und im Iran, die auch um ihr Leben fürchten und fliehen müssen. Aber für israelische Verhältnisse mit so einer Luftabwehr, mit vielen Schutzbunkern, die man hat, mit Frühwarnsystemen und Sirenen, ist das jetzt hier doch ein Schreckmoment. Also ich habe mit einigen sprechen können, die gesagt haben, das ist eine andere Qualität, als was man das bisher gewohnt ist. Und die sind hier schon ganz schön abgebrüht. Also bei so einer Rakete aus dem Jemen, da gehen viele gar nicht mehr in den Bunker, sind einfach am Tisch sitzen geblieben, haben Armbrot gegessen teilweise. Jetzt ist es was anderes. Jetzt rennen die Menschen wirklich um ihr Leben in den Bunker und hoffen, dass nichts getroffen wird, weil ja hier auch ganze Wohnhäuser eingestürzt sind. Es gibt eine wahnsinnige Videoaufnahme von einer Rakete, die oben ein Wohnhaus trifft und das Wohnhaus bricht fast komplett zusammen innerhalb kürzester Zeit. Da sind sehr viele Tote jetzt im südlichen Vorraum von Tel Aviv gewesen, Bat Yam, wo ich glaube 9 oder 10 Menschen in diesem Haus gestorben sind. Und das sich vorzustellen, ist nochmal ein anderes Kaliber. Vorgestern war ich im Stadtzentrum von Tel Aviv und da ist auch eine Rakete direkt in eine Straße eingeschlagen. Und ich habe selber mit eigenen Augen dort auch nochmal richtig wahrgenommen. Ich habe den ganzen Tag dort verbracht, was für eine Zerstörungskraft das hat. Man muss sich vorstellen, man steht in Trümmern, überall liegen Glasscherben herum. Menschen sitzen traumatisiert auf der Straße in Schaufenstern, die rausgeflogen sind. Es war ein, ja, so ein Alkoholladen, so mit Alkohol dort. Es hat furchtbar gerochen. Und den ganzen Tag sind Menschen vorbeikommen, Fotos zu machen, das anzuschauen. Fast ein bisschen wie ein Katastrophentourismus. Aber die konnten es selber nicht glauben und haben sich auch ein Bild davon gemacht. Diese Rakete ist nicht in ein Haus eingeschlagen, sondern in eine Straße und im Umkreis davon sieht es aus wie im Krieg. Also mitten in Tel Aviv, also ein Hotel, da sind alle Fenster rausgeflogen im ganzen Stadtviertel, die Häuserwände eingeknickt, es sind Wände rausgerissen und ich habe einen Tisch gesehen, der oben auf einer Mauer stand und ich habe mich gefragt, wie der da hingekommen ist, aber man hat im Grunde gesehen, dass das vielleicht mal ein Stockwerk gewesen ist und nur der Tisch ist stehen geblieben.
Das, was du da so hautnah erlebst und schilderst, was bedeutet das für den Rückhalt der Menschen? Inwiefern steht die israelische Bevölkerung hinter Netanyahus Offensive gegen den Iran?
Ja, das ist interessant. Die Unterstützung der Menschen ist nach wie vor so, dass viele sagen, dennoch ist es gut, dass Israel jetzt die Atombedrohung angeht. Dieses Problem, diese Angst hier in der Bevölkerung, die ist riesengroß. Ich konnte auch mit zum Beispiel Yoram Tsuki, habe ich gehört, das ist ein Überlebender hier aus einem großen Wohnhaus. Wo auch wirklich mehrere Stockwerke völlig kaputt geschossen wurden. Der war im Bunker, 60 Jahre alt mit seiner Familie und ist da lebend rausgekommen, alles zerstört.
סומכים על אלוהים וביבי נתניהו, אנחנו איתך עד הסוף, אל תעצור, תמשיך.
Der kam raus und hat gesagt, Bibi, mach jetzt einfach weiter, also hör nicht auf. Wir müssen das jetzt für unsere Enkel und für unsere Kinder ein für alle Mal klären, dass wir hier keine Bedrohung haben. Also da gibt es tatsächlich viel Rückhalt. Es gibt aber auch viele hier in der Bevölkerung, die sich jetzt endlich ein Ende des Krieges wünschen, die vielleicht aber auch der Meinung sind, tatsächlich steckt der Iran hinter allem. Und wenn man ihm den Garaus macht, dann ist hier endlich Ruhe im Karton.
Trotz der Unterstützung gibt es eben auch Kritik an Netanyahu und seiner Regierung für das Agieren in den letzten Monaten und Jahren. Ihm wird immer wieder vorgeworfen, Krieg teilweise auch als Selbstzweck zu nutzen, um sich an der Macht zu halten. Gleichzeitig gab es zuletzt international heftige Kritik an Israel wegen des Vorgehens im Gazastreifen. Am Wochenende gab es da auch eine große Demo in Den Haag mit über 100.000 Teilnehmenden. Welche Rolle spielt das alles, dieser schwindende Rückhalt und diese Kritik für Netanyahus Entscheidung, jetzt diesen Angriff auf den Iran zu befehlen?
Das spielt eine ganz große Rolle. Kurz bevor dieser Angriff stattgefunden hat, gab es eine Sitzung in der Knesset hier im Parlament. Und da hat die Opposition einen Gesetzesvorschlag eingebracht, das Parlament aufzulösen. Also tatsächlich, um zu prüfen, hat Netanyahu auch politisch in seiner eigenen Regierung noch diesen Rückhalt. Es mussten alle abstimmen. Es hat eine Nachtsitzung gegeben, tief bis in die Nacht rein. Und es ist haarscharf gewesen, dass dieses Parlament nicht aufgelöst wurde. Aber daran hat man gesehen, dass es wirklich sehr, sehr knapp für Netanyahu ist. Und es gibt eben immer mehr Stimmen, die in die Richtung gehen, dass sie Netanyahu eben nicht wollen. Wenn er heute gewählt werden würde, würde er nicht wiedergewählt werden. Das sagen jedenfalls die Umfragen. Deshalb muss Netanyahu jetzt eben Erfolge vorweisen. Das konnte er in Gaza zuletzt nicht. Auch viele Angehörige der Geiseln gehen hier immer wieder auf die Straße. Und da sind auch viele dabei, die Netanyahu vorher gewählt haben. Und die sind auch nicht mehr die Unterstützer. Und insofern kann man sehen, wenn nicht Netanyahu jetzt schafft, irgendwo zu punkten, dann könnte ihm auch hier die Bevölkerung quasi noch dazwischen kommen. Die würde nächstes Jahr abstimmen und das würde für ihn nicht so gut ausgehen.
Für Benjamin Netanyahu hängt also viel davon ab, wie am Ende das israelische Vorgehen im Iran bewertet wird. Wie erfolgreich war Israel denn bisher dabei, das iranische Atomprogramm wirklich zu zerstören? Was wissen wir darüber?
Das fragen wir hier als Journalisten auch fast jeden Tag, das israelische Militär. Aber es wird uns professionell ausgewichen, kann ich sagen. Denn es gehört ja zur Kriegsstrategie dazu, dass ein laufender Angriff hier auch nur ganz begrenzt kommentiert wird. Ich habe aber mit vielen Militärexperten sprechen können, die einfach mir auch gesagt haben, dass Israel schlichtweg gar nicht in der Lage ist, diese Tiefe zu erreichen, wo die Atomanlagen ja vermutet werden, zum Beispiel in Fordo, in diesem riesigen Berg, wo es mehrere hundert Meter runtergeht und erst da dann diese Zentrifugen und Urananreicherungsanlagen eben sind, wo tatsächlich ein ja wirklich beträchtlicher Schaden nötig wäre, um die auszuschalten oder so zu beschädigen, dass keine Gefahr mehr davon ausgeht. Dazu wäre, man nennt sie die Mutter aller Bomben, nötig und die haben angeblich nur die USA. Das ist die sprengstärkste Fliegerbombe momentan im Arsenal der US-Streitkräfte. Und so sagen es hier die Experten, das wäre die Bombe, die man braucht, um tatsächlich eine Atomanlage wie Fordo oder Natanz tatsächlich dann auszuschalten. Das heißt, es gibt sehr widersprüchliche Angaben, auch in den israelischen Medien bis hin zu, wir konnten nur an der Oberfläche, ist was beschädigt worden, bis hin zu, ja, es ist fast zerstört. Man kann das hier einfach überhaupt nicht nachprüfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass tatsächlich ohne die Hilfe der USA das hier nicht komplett gelingen würde. Das ist meine Einschätzung.
Der Iran gilt aktuell als geschwächt, weil seine Außenposten im Krieg mit Israel geschwächt wurden. Die Hamas in Gaza, die Hisbollah im Libanon und die Houthi-Rebellen im Jemen. Benjamin Netanyahu hat angekündigt, das Ziel des Krieges sei der Sturz des Regimes im Iran. Wie realistisch ist dieses Ziel?
Ja, das ist ein Ziel, was man sich gesetzt hat, weil man es vielleicht nicht alleine schafft, tatsächlich die Atomanlagen wirklich komplett auszuschalten. Und wenn das eben nicht komplett Israel alleine schafft, diese Bedrohung auszuschalten. Dann ist die zweite Strategie, die parallel auch hier gefahren wird, so viel Chaos im Iran anzurichten, dass es möglicherweise einen Umsturz des Regimes gibt, dass die Bevölkerung sich auflehnt und dadurch das Regime eben fällt und dann möglicherweise jemand an die Macht kommt, der vielleicht eher zu Atomgesprächen bereit ist oder vielleicht auch bereit ist, das Ganze nicht weiterzuführen. Dazu hat der Verteidigungsminister Katz nochmal was deutlich gesagt, dass hier ein Tornado durch Teheran fegt und dass er voraussagt, dass bald weitere Ziele angegriffen werden. Und das sehen wir ja schon, Massen von Einwohnern flüchten werden. Und das ist, wie dann dieses Regime, wie diese Diktatur kollabieren wird. Offensichtlich geht der Verteidigungsminister jedenfalls davon aus, dass man einfach genug Chaos anrichten muss unter den Menschen, die dann flüchten, dass das dieses Chaos dann auch noch zum Kollaps führt.
Das ist also der Plan, dieses Regime zu stürzen. Hältst du das für realistisch? Oder gehört das jetzt auch zu den großen Worten, die das Ganze legitimieren sollen?
Ich glaube, dass Israel das für absolut realistisch hält. Und da kann man mal gucken, was in Syrien passiert ist. Da ist ja wirklich innerhalb kürzester Zeit, auch mit Druck von außen, ist dort in kürzester Zeit das Assad-Regime gefallen. Das hat hier auch etwas verändert. In der Denke der Politiker in Israel, auch in der Bevölkerung, die gesagt haben, es ist alles möglich momentan im Nahen Osten. Es braucht hier eine Kehrtwende. Und das ist das, was Israel jetzt versucht. Diese, vielleicht auch diese Dynamik zu nutzen, die jetzt hier gerade ist, da der Iran wirklich tatsächlich so geschwächt ist wie lange nicht mehr. Die Hezbollah ist so schwach wie nie zuvor, die schießt. Momentan beteiligen die sich auch überhaupt nicht an diesem Gegenangriffen des Iran. Die Hamas kann sich kaum noch zur Wehr setzen, jedenfalls mit Raketen auf Israel kommt kaum noch etwas durch. Und auch die Husis im Jemen, wurden auch in den letzten Wochen und Monaten auch angegriffen, massiv. Die sind jedenfalls für Israel keine große Bedrohung momentan. Aber diesen Moment auszunutzen, um jetzt tatsächlich dann an den Erzfeind ranzugehen, ist für Israel wirklich eine einmalige Gelegenheit.
Jetzt hatte Israel in den vergangenen Jahrzehnten ja immer den großen strategischen Trumpf, sich immer auf die USA und deren Unterstützung verlassen zu können. Wie ist deine Einschätzung? Welche Rolle nehmen die USA jetzt in diesem Krieg ein?
Donald Trump kennt man natürlich als den großen Dealmaker, der den großen Deal machen will. Auf jeden Fall ist es so, dass er auch gerne, das sagen ja auch ganz viele, dass er den Friedensnobelpreis eigentlich bekommen möchte. Das würde halt nicht so gut aussehen, wenn er jetzt die USA tatsächlich auch noch angreifen würden. Aber es ist alles möglich. Das gehört ja auch zum Schachern dazu, wenn man einen Deal machen will. Donald Trump hat zum Beispiel gesagt, wir haben jetzt die komplette und totale Kontrolle über den Himmel vom Iran. Da habe ich mich noch gefragt, die USA sind doch gar nicht an dem Angriff beteiligt. Was meint er eigentlich damit?
Mhm. Ne? Es ist die Rhetorik, als sei er Kriegspartei, ja?
Richtig, und man kann da viel rein interpretieren. Der Iran hat eine sehr, sehr gute Luftabwehr, sagt Donald Trump, und auch gutes Verteidigungsequipment und davon auch sehr viel. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir in Amerika machen, was hier in Amerika auch produziert wird. Ganz klar auf die Waffenproduktion nochmal hingewiesen. Er nennt es Stuff, also irgendwie Sachen. Und jetzt kommt es. Das macht keiner besser als die guten alten USA. Und das ist sozusagen die Nachricht auch innenpolitisch an die USA. Super, wir verdienen in diesem Krieg auch richtig mit. Das ist die Waffenindustrie. Aber es ist auch vielleicht ein Hinweis darauf, tatsächlich, wenn die USA sich beteiligen, dass dann diese Kriegsmaschinerie nochmal richtig angekurbelt wird.
Ja, und wir sprechen hier an diesem Mittwochvormittag. Stand jetzt. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass die USA in diesem Krieg auf diese Art zur Kriegspartei werden könnten?
Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass die USA sich letztendlich beteiligen. Fakt ist, bei der Verteidigung sind die USA hier mit dabei. Und zwar haben die USA ein eigenes Luftabwehrsystem, was als bestes der Welt gilt. Das israelische Luftabwehrsystem ist nur, zumindest der Iron Dome ist nur für Kurzstreckenraketen, also gar nicht für diese ballistischen Langstreckenraketen ausgerichtet. Es gibt Systeme, die schon bis zu 200 Kilometer weit abfangen können. All das gibt es und die USA haben ein sehr, sehr modernes, das auch hier aufgestellt ist. Davon gibt es nur sehr wenige in der Welt, weil die einfach wahnsinnig teuer sind. Also insofern die Verteidigung, da ist, sind die USA mit dabei. Das ist jetzt der nächste Schritt, wenn tatsächlich auch die USA in den Angriff einsteigen. Dann wäre es aber natürlich auch so, dass der Iran US-Basen und US-Ziele angreifen würde. Das würde für Donald Trump natürlich wieder einen innenpolitischen Druck bedeuten, dass dann auch die USA zur Zielscheibe werden. Deshalb wartet und zögert er vielleicht. Aber die Drohkulisse, die hat ja auch schon viel ausgelöst.
Atmen wir einmal kurz durch und schauen nochmal in die andere Richtung. Wie groß, schätzt du das ein, stehen die Chancen, dass Israel, der Iran und die USA doch noch zu einer diplomatischen Lösung finden?
Ich bin tatsächlich ein bisschen skeptisch, jedenfalls was die momentane Situation angeht. Ich glaube, dass Israel denkt, dass der Iran jetzt so geschwächt ist, dass man jetzt endlich dieses ultimative Ziel erreichen kann, das Regime zu stürzen. Trump hat es ja selber auch gesagt.
I told them to do the deal, they shouldn't have done the deal. The cities have been blown to pieces and lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know, I'm not too much in the mood to negotiate now.
Er hat ja sogar Khamenei selbst gedroht und gesagt, wir wissen, wo du dich versteckst. Also das klingt jetzt auch nicht so, als wären die USA hier wirklich noch an Diplomatie interessiert. Vielleicht ist es nur Geschacher. Wir sind jetzt hier an einem Wendepunkt in der Geschichte des Nahen Ostens. Und tatsächlich ist das so, wie sich jetzt die USA verhalten, spielt eine riesengroße Rolle. Ich habe bisher immer gedacht, das ist so ein bisschen wie Good Cop, Bad Cop, also guter Cop, schlechter Cop. Israel ist der schlechte Cop, der hier Druck ausübt, militärisch angreift, das Regime noch weiter schwächt, die Atomanlagen angreift. Und gleichzeitig ist Donald Trump, der immer wieder sich meldet und immer wieder die Hand ausstreckt und immer wieder sagt, kommt doch an den Verhandlungstisch zurück, das könnte dann der gute Cop sein. Diese Rolle könnte sich dann natürlich schlagartig verändern, wenn diese Option wegfällt, wenn der gute Cop auch zum schlechten Cop wird. Und dann ist die Frage, wer kann denn dieses Vakuum füllen? Wer kann dann noch anbieten, dass man sich an den Verhandlungstisch setzt? Ich glaube nicht, dass ein einziges Land hier solches Gewicht hat, um diesen Konflikt zu lösen, außer die USA möglicherweise oder Israel selbst oder der Iran. Es ist eine sehr verfahrene Situation und jetzt kommt es erstmal darauf an, wie sich die USA verhalten.
Bettina, vielen Dank dir.
Vielen Dank.
Bettina Meyer berichtet aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Auf tagesschau.de findet ihr ihre Berichte und alle Updates zu den neuesten Entwicklungen, auch von ihren Kolleginnen und Kollegen. Außerdem verlinken wir euch in der Folgenbeschreibung nochmal frühere FKM-Folgen zum Themenkomplex Nahe Osten. Zum Beispiel mit einer Folge darüber, wie sich die Beziehungen zwischen Israel und dem Iran verändert haben. Denn nicht immer waren die beiden Länder so verfeindet, wie sie es heute sind. Ganz im Gegenteil. Autoren dieser Folge sind Lukas Waschbüsch und Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Viktor Völzner-Weresch und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Tschüss! Und noch ein Podcast-Tipp, 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands über die News, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. Reinhören könnt ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.